Herzlich willkommen, liebe LäuferInnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Henschel.
Mein Name ist Max Torwirth.
Max, mein letztes Auslaufen ist es wirklich noch nicht so lange her. Ich habe heute nämlich mal wieder Wettkampfluft geschnuppert und zwar, es war fast ein bisschen crossig. Also jetzt, ich glaube nicht ganz so crossig wie bei der DM. Ich meine, die Bilder im Livestream waren ja, es sah ein bisschen lustig aus, phasenweise. Aber ich habe heute so einen Wald- und Wiesenlauf mitgemacht, den Memmelsdorfer Schlosslauf an der Stelle mal erwähnt. Ist auch schön mit so kleinere Läufe, das war die 38. Austragung, doch auch immer noch stattfinden, obwohl zwischenzeitlich, glaube ich, jetzt die Straßensperrung nicht mehr genehmigt wurde. Jetzt waren die aber dann recht flexibel und haben dann alles sozusagen auf die Waldseite gelegt, Start und Ziel und sind da im Prinzip, ja, es war ein bisschen zuschauerunfreundlich, das kann man schon so sagen. Also wir sind gestartet, dann in den Wald gelaufen und 11 Kilometer später waren wir halt wieder im Ziel. Also das war ein bisschen unattraktiv zum Zuschauen, was das angeht. Aber ansonsten hat es echt Spaß gemacht, bin Zweiter geworden, hinter meinem relativ neu nach Bamberg gezogenen Trainingskollegen Gabriel. Der ist in Berlin 2:19:58 oder 55 gelaufen über den Marathon. Also, der hat mich ganz schön leiden lassen.
Was hattet ihr denn für eine Pace drauf?
Wir hatten dann am Ende 3:23 mit 120 Höhenmetern und ich schätze so 6 Kilometer waren so Schotterwaldwege, aber halt mit Laub und dann waren noch 4 Kilometer eine Mischung aus so richtig Trail, Trampelweg, Wiese. Und dann war da ein, zweimal so, wir sind da teilweise in dem Bereich so vom ehemaligen US Military Base sozusagen gelaufen, da sind dann so Betonplatten im Wald halt noch. So eine wilde Mischung. Ich hatte Vaporfly eingepackt und beim Einlaufen schon auf den ersten 2 Kilometern auf der Runde habe ich dann gesagt, ja, nee, das macht gar keinen Sinn, ey. Da war so viel Laub und Matsch und so habe ich gesagt, okay, ich lasse einfach die allerschwersten Dauerlaufschuhe, die ich eingepackt hatte, lasse ich einfach an, weil alles andere, das hätte wirklich keinen Sinn gemacht.
Ja, aber es ist doch schön, dass du dir auch mal wieder einen Wettkampf ausgesucht hast, auch mal wieder einen Laufwettkampf. Hat es da gekribbelt? Oder?
Ach, ja, nee. Gekribbelt. Das wär zu viel gesagt.
Also, du hast jetzt nicht gedacht, so, scheiße, wäre ich mal ein Perl gewesen. Das wär's gewesen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also, bei dem Livestream von deutschen Crossmeisterschaften waren ja am Wochenende, es gab einen Livestream. Also, ich muss sagen, das, was ihr da abgeliefert habt, Max, das sah alles ganz schön langsam aus. Also, was war da los?
Ja, Einer sah nicht langsam aus, das war Markus Görger, aber dahinter sahen wir auf jeden Fall alle langsam aus. Ich meine, die Strecke, wir hatten es ja ein bisschen im Vorfeld, war eine richtig schöne Crossstrecke im Sinne von, wenn du Cross im Duden aufschlägst, dann findest du diese Strecke. Es war.
Was denn besonders matschig? Okay, alles klar.
Es war besonders matschig. So die erste Hälfte der Strecke ging eigentlich mit dem Matsch. Da waren es dann nur wirklich so die Anstiege, die Downhills und die Kurven.
Wie lange war die Runde?
Die halt wirklich komplett matschig waren. Ja, theoretisch war, glaube ich, eine große Runde 1,5 oder 1,6. Aber man muss dazu jetzt auch sagen, bei uns zum Beispiel auf der Langstrecke war das Ganze als 9,7 Kilometer Rennen ausgeschrieben. Mhm. Und Markus ist 27 Minuten 30 gelaufen. Ich bin 28 Minuten 30 gelaufen. Das war ziemlich sicher keine 9,7 Kilometer lang. Ich glaube, die auf Strava so ein paar GPS-Uhren hatten eher so 8,6 irgendwie in die Richtung. Deswegen kann ich es jetzt nicht genau sagen, wie lang die Runde war. Aber die Kurven waren extrem matschig, extrem rutschig. Man musste richtig aufpassen. Und dann das letzte Drittel der Strecke, das ist da, wo auch diese ganzen krassen Bilder herkamen, wo du wirklich im Schlamm einfach gesteckt bist. Aber du konntest keine Kurve irgendwie vernünftig rumtreten, auch ein paar Downhills. Es gab auch so ein, zwei Downhills, die so leicht um eine Kurve rum waren, wo du einfach hast laufen lassen und versuchst, deine 15mm Spikes da irgendwie reinzustellen und einfach hoffst, dass da nichts wegrutscht so in dem Moment. Also das war schon
15mm hast du genommen, ja?
Ja, also ich habe mich dann doch recht schnell, ich habe mich schon am Tag vorher für die 15mm entschieden und dann sind von uns aus Tübingen auch ein paar U18er gelaufen und danach hieß es auch direkt so, ja, 15mm ist schon die richtige Wahl.
Hattest du mal 18er?
Ich habe noch nie 18er gehabt, hätte ich auch nicht dabei gehabt. Ah, okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das dann auch nochmal so viel Unterschied irgendwie ausgemacht hätte. Ich fand die 15er schon wild. Ich war auch das erste Mal, dass ich mit 15ern gelaufen bin.
Das sieht richtig crazy an, ne? Wenn du so ein Crossbike mit 15 Millimeter Spikes hast. Sieht schon gefährlich aus.
Das ist wirklich wild. Aber man muss sagen, die Organisatoren haben einen super Job trotzdem mit der Strecke gemacht für die Umstände mit dem ganzen Regen. Und es war halt auch nicht schlimm am Ende des Tages. Also es war halt eine sehr harte Crossstrecke, über die man sicherlich noch Jahre reden wird. Aber das ist durchaus Cross und oft guckt man dann irgendwie nach Belgien oder nach England und sagt sich so, guck mal, das ist richtiger Cross und den hatten wir jetzt halt auch da, also die haben dann top Job gemacht und irgendwie ist es ja auch, ich musste da so ein bisschen drüber nachdenken schon am Abend vorher, weil wir dann natürlich auch mit der LAV einen Tag früher angereist sind und so das größte Gesprächsthema war natürlich die Strecke, wie wird die Strecke sein, ist die matschig, wie ist es und dann im Nachhinein, nach dem Rennen wurde natürlich auch viel über die Strecke geredet und das ist irgendwie so, naja, auch diese Romantik des Laufsports oder des Crosslaufens, so wie sich alle gleich Gedanken machen am
gleich
Tag vorher und du alles durchdenkst und irgendwie so ein bisschen Angst hast und welche Dornen und irgendwie so diese Gespräche und diese Pre-Race-Situationen habe ich irgendwie am Wochenende total gefühlt. Aber ja, Organisatoren haben mega guten Job gemacht, das vielleicht auch mal vorweg. Kudos da, ich oder wir kritisieren ja auch mal öfter, aber vor Ort wirklich top organisiert, da kann man gar nichts sagen, das war wirklich sehr vernünftig, es gab sogar in der Turnhalle eine Leinwand, wo man die anderen Rennen gucken konnte.
Ja, super.
Start- und Zielzelt war top geregelt, also es war wirklich einwandfrei, da gab es nichts zu meckern, das war wirklich gut und auch, wir haben es dann natürlich auch morgen noch im Hotel ein bisschen den Livestream angeguckt. Der war auch definitiv, glaube ich, besser als andere Livestreams, die es schon mal gab. Natürlich habe ich jetzt auch gehört, gerade bei unserem Rennen, vielleicht ein Tick viel die Kameraführung auf Markus drauf und nicht dahinter, ja. Und irgendwie hat der DLV es auch nicht ganz hinbekommen, den Livestream öffentlich zu machen, sodass du halt nur, wenn du den Link kanntest oder irgendwie Abonnent warst, es gucken konntest, aber du konntest nicht einfach irgendwie suchen auf YouTube.
Ah, okay.
Zumindest gerade ist es so, wenn du den dir nochmal angucken willst. Und ich bin auch immer noch dafür, den Chat zu öffnen, aber... das alles war beiseite gelegt, auch der Livestream war top mit den eingeblendeten Zwischenzeiten. Robert hat als Kommentator einen guten Job gemacht, Produktionsniveau war sehr hoch für eine deutsche Crossmeisterschaft, da hat glaube ich auch die Gemeinde oder die Ausrichter Geld reingesteckt.
Cool.
Ich glaube nicht, dass das alles so nur vom DLV gekommen ist und deswegen wollte ich mal, bevor wir jetzt vielleicht in mein Rennen und in die ganzen Ergebnisse und alles reingehen, einfach sagen, top Job, also an alle, die dann der Orga beteiligt waren. Werner Klein, unser leitender Bundestrainer, war glaube ich so ein bisschen mit der Organisationsleiter da und auch alle anderen und die ganzen freiwilligen Helfer und Kampfrichter, die da waren. Vielen Dank, war ein Top Job und hat glaube ich allen, die da waren, Spaß gemacht, soweit wie so eine Strecke halt Spaß machen kann.
Ja, Max, dann lass uns direkt mit deinem Rennen starten, die Männerlangstrecke. 9,7 Kilometer ausgeschrieben, Markus Görger gewinnt, souverän, das denke ich kann man schon sagen, 46 Sekunden war er vorne. Er hat allerdings gegenüber leichtathletik.de auch ordentlich Kudos gegeben an Filmum Tecklebrand Behre, der ihn vor allen Dingen am Anfang ja schon gut gepusht hat oder gefordert hat, auch wirklich direkt. Aber du bist ja mitgelaufen, konntest dir das quasi von hinten anschauen, zumindest die beiden. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich meine, ich bin es ja ein bisschen defensiver angegangen, aber ja, war schon interessant, weil wir sind losgelaufen und es sind alle schon echt schnell losgelaufen und Filmon hat richtig gedrückt die erste Runde und ich war schon so, okay, wenn das jetzt heute das Tempo ist, was hier gelaufen wird, dann gute Nacht. Also dann werde ich in die Top 10 nicht sehen. Also ich fand es richtig schnell auf den ersten 800.000 Metern. Dass Filmon, der jetzt auch irgendwie 2 Monate in Kenia im Trainingslager war, dass der drücken wird, haben wir, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt. Das war relativ klar. Er hat es dann auch, glaube ich, 3 Runden oder so. Markus echt schwer gemacht, erstmal reinzukommen. Markus meinte auch danach zu mir so, boah, am Anfang bei dem Tempo hat er sich auch gar nicht so gut gefühlt. Aber ist dann ja doch dann irgendwann in der 4. Runde oder wo es war, einfach deutlich weggezogen und dann kann auch einfach in so einem Gelände keiner einen Markus Görger schlagen. Das ist unglaublich. Also ich saß auch mit Aaron dann danach nochmal wieder bei unseren Sachen im Zielbereich und Aaron war auch so, wie macht der Junge das so?
Genau, kann man ja kurz sagen. Aaron Bienfeld ist dann Dritter geworden, genau. Eben hinter Filmon.
Und
was warst du? Bist du Vierter geworden, ne?
Ja, ich bin Vierter geworden, da komme ich gleich nochmal zu, aber Aaron war halt auch so, er fühlt sich gerade so fit, hat auch auf Strava gesagt, er wollte das Ding eigentlich unbedingt gewinnen, er fühlt sich in 61 Halbmarathon-Shape gerade und war so, wie macht Markus Görger das? Und wir haben tatsächlich auch wir haben eine Hörerfrage bekommen, die auch so gelautet hat, wie macht Markus das? Ich kenne ihn ja jetzt ein bisschen besser. Ich glaube, es gibt da keine hundertprozentig faktisch korrekte Erklärung für, aber er kommt einfach ja, aus dem Wald, wenn man das so sagen darf. Der lebt da unten in Frankreich, der läuft seit er klein ist jeden Tag durch die Wälder, durch Trails, der hat einen Acker, auf dem er trainiert und läuft seit einigen Jahren, der hat irgendwie die Muskulatur dafür. Wie es jetzt genau zustande kommt und sich zusammensetzt, dass er da einfach so stark ist, weiß ich auch nicht, aber das ist einfach eine komplett andere Liga. Der läuft da halt rüber, als wäre es ein Straßenlauf gefühlt. Und das ist, glaube ich, einfach ein einzigartiges Talent, was Markus hat. Und wir können uns schätzen, dass wir da in Deutschland so einen Athleten haben, und mit so einer Performance auf so einer Strecke bist du aus meiner Sicht auch in Europa mal Richtung Top 10. Ich weiß jetzt nicht genau, wie in Brüssel dann bei der Europameisterschaft die Strecke wird, aber das ist schon, der läuft da durch, als wäre es gar nichts. Also das versteht man auch selber nicht so. Ich kann es einfach nur erklären, einfach aufgrund seines Lifestyles, wo er herkommt, wird schon seit klein auf irgendwie trainiert, dass er ja da einfach so gut drin ist.
Ja, cool. Dann, du wolltest noch was zu deiner Platzierung sagen, aber, oder zum Kampf?
Ja,
genau.
Also ich meine, das restliche Rennen war ja auch spannend. Also Filmon ist dann ein bisschen auch rückwärts gegangen, aber hat sich noch auf den zweiten Platz gerettet. Muss ich ehrlich sagen, auch besser gerettet, als ich es gedacht hätte, da er so losgeprescht ist. Ich wusste, dass er uns entgegenkommen wird, aber er hat es dann gerade noch so geschafft. Und dann hinten habe ich mich so ein bisschen durchs Feld gekämpft. Habe dann irgendwann Nick Jäger überholen können in der letzten Runde und bin dann auch nochmal ein bisschen an Aaron rangekommen. Am Ende haben dann 2 Sekunden auf Bronze gefehlt. Aber ja, im Nachhinein ist immer leicht, hätte man vorher nochmal irgendwie ein bisschen mehr Druck gemacht, aber es ist auch nicht so leicht gewesen, auf der Strecke irgendwo Druck zu machen. Und wenn du da gefühlt dann einmal muskulär auch drüber bist, dann bist du halt auch drüber. Und ich hatte da Nick auch noch im Rücken und ja, also so einfach wäre es jetzt nicht gewesen, die 2 Sekunden dann noch irgendwo mal eben rauszuholen. Es sieht so aus, als ob das dann auch unsere Mannschaft für Brüssel ist. Also es sieht so aus, als ob wir zu fünft geschickt werden.
Ah, okay.
Zur Cross-Europameisterschaft. Also Görger, Filmon, Aaron, Nick Jäger und ich.
Cool.
Und ich muss sagen, ich bin super happy mit dem Rennen persönlich. Habe mich, glaube ich, noch nie so gut auf einer Cross-Langstrecke gefühlt. Auf den laufbaren Abschnitten richtig gut gefühlt. Im Schlamm nicht so, aber haben sich wahrscheinlich auch alle nicht so gut gefühlt, aber konnte da echt ganz gut Leute einholen, hinten raus, nicht sterben, und habe da, glaube ich, ganz gut meinen Rhythmus gefunden, und ist für mich auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass einfach alles, was wir jetzt so die letzten 8 Wochen gemacht haben, auch mit dem Threshold-Training und so, dass das schon alles in die richtige Richtung geht. Und deswegen, klar, wird das immer ein bisschen ärgerlich, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass ich mich gerade gegen die Langstreckler da auch so gut wehren konnte. Weil wenn du auch siehst, wer da jetzt vorne war, Görger, ein absoluter Cross-Spezialist. Filmon ist eher 10 Kilometer Halbmarathon-Läufer. Aaron läuft auch eine sehr, sehr gute 10. Nick Jäger ist jetzt derjenige, der da so ein bisschen rausfällt als Hindernisläufer. Und dann mit Konsti Wedel und Jan-Lukas Becker sind es auch 2 eher 10.000 Meter Ausdauer. Also Jan-Lukas Becker ist eher 10.000 und Konsti natürlich Marathon-orientierte Läufer. Deswegen da unter den Langstrecklern und Cross-Spezialisten mich da so drin zu behaupten, bin ich eigentlich echt ziemlich happy mit. Jetzt darf ich in 2 Wochen dann anscheinend nochmal nach Brüssel. Da freue ich mich auch drauf.
Das ist auch cool, glaube ich.
Werden wir natürlich nochmal ein Preview machen. Aber ich meine, die Belgier sind cross-verrückt. In Brüssel sind auch genug Leute. Also das könnte, glaube ich, schon
ganz cool werden.
Eine ganz geile Atmosphäre geben. Und einen Namen möchte ich noch so ein bisschen Kudos geben aus dem Rennen auf Platz 8. Felix Nadeborn von der LG Osnabrück. Den Namen hatte ich ehrlicherweise noch nie so wirklich vorher gehört und war zeitgleich mit Flo Bremm vor Jonathan Dahlke, vor Kilian Schreiner, also so Namen, die man dann doch eher schon mal irgendwie auf dem Schirm hatte. Der ist da auch mutig mitgelaufen vorne. Fand ich eine starke Leistung vom Felix. Deswegen wollte ich da auch nochmal ein Shoutout geben und Ja, ich denke mal, wir haben ein gutes Team, auch wenn natürlich Samu und Philemon Abraham fehlen, aber schauen wir dann nochmal, wenn wir die Preview-Folge für die Cross-Europameisterschaft machen.
Kudos auf jeden Fall schon mal. Machen wir die Männer gleich weg, hätte ich gesagt. Mittelstreckig.
Weil, genau, da gab es nämlich einen Doppelstarter.
Ja.
Gab es einen Doppelstarter mit Konsti Wedel. Weiß ich auch nicht ganz, was er jetzt am Ende denkt. Der ist nämlich dann Zweiter geworden und ist jetzt aber halt Sechster auf der Langstrecke geworden. Das heißt, er ist nur Ersatz für Brüssel. Hm. Weiß ich nicht, ob er damit happy ist, ob es ihm eh egal war oder ob er jetzt im Nachhinein sich so ein bisschen ärgert und sagt, so hätte ich mal auf die Silbermedaille verzichtet und vielleicht noch ein paar mehr Körner gehabt dann auf der Langstrecke. War aber ein interessantes Rennen, weil die sind langsam los. Also es waren drei große Runden, glaube ich, die gelaufen sind, die Jungs. Sind aus meiner Sicht sehr langsam los und dann hat ein bisschen überraschend Marc Tortel das Heft in die Hand genommen in der zweiten Runde. Hat da mal den Schritt ein bisschen erhöht. Konnte sich dann am Ende auch mit dem dritten Platz belohnen, hat dann auch für die Lücke gesorgt und da sind dann nur Jens Mergenthaler und eben Konsti Wedel mitgegangen. Und am Ende war es dann ein Zweikampf zwischen Konsti und Jens, den Jens recht souverän dann mit 6 Sekunden am Ende auch gewonnen hat.
Ja, ich denke, wir müssen auch die Rennen gar nicht so im Detail besprechen, weil im besten Fall wird der DLV das ja schon wieder hinkriegen, dass man den Stream sich nochmal anschauen kann, also wenn da wirklich jemand so interessiert ist. Aber was mich eigentlich viel mehr interessiert, deine Meinung zu der Besetzung von diesen Mittelstreckenrennen. Also wir haben ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, dass wir eigentlich fast eher dafür sind, dass es wegrationalisiert wird. Einfach ersatzlos gestrichen. Jetzt ist ja schon die Frage, okay, klar, Konsti ist zuerst die Mittelstrecke gelaufen, dann da Zweiter geworden und dann die Langstrecke. Aber trotzdem finde ich schon irgendwie ganz interessant, dass er als eigentlicher Marathon-Spezialist da so weit vorne dann auch läuft, rein ins Ziel läuft, wenn man halt sieht, wer sonst noch so am Start war. Ne? Also, ja, was ist so deine Einschätzung? Ja,
aber die können alle
nicht lang laufen.
Das Ding ist halt, die Medaille ist halt in Anführungszeichen im Vergleich zur Langstrecke relativ einfach in der Mittelstrecke, weil der Einzige, der ein richtiger Crossläufer ist und wo du sagen würdest, der hätte vielleicht auch Top 8 Chancen außerhalb von Konsti Wedel, ist halt jetzt Mergenthaler. Ja. In dem Rennen, Marc Tortel hat einen Mittelstreckenschritt, das hat man auch komplett gesehen. Er hat auch gesagt, so mit seinem Schritt konnte er einfach auch nicht mehr Druck machen hinten raus. Er hätte noch länger laufen können, aber das geht vom Schritt nicht. Marius Probst ist kein Crossläufer, ein Mittelstreckenläufer. Das gleiche gilt für Felix Warmitzberger. Timo Benitz, Chris Kessler, ist die gleiche Geschichte. Und dann hört es halt auch ohne Disrespekt jetzt an die, die danach kommen. Mit den Namen aus der erweiterten deutschen Spitze halt auf. Ja, bei Jens wird man ein bisschen diskutieren können vielleicht. Es wird wohl keine Mixed Relay geschickt werden zur Cross-EM. Aus verschiedenen Gründen können wir dann auch nochmal in der Preview-Folge eingehen, wenn die Nominierung auch offiziell ist. Also vielleicht geht es auch anders aus. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich für Jens, ne? Wenn er mit der Staffel halt nicht zur Cross-EM kommt, läuft trotzdem wieder eine gute Mittelstrecke. Hätte er vielleicht mal auf die Langstrecke dann doch gehen sollen.
Wäre die auf jeden Fall wäre natürlich nicht die sichere Nummer in dem Sinne, dass er dann da safe mit dem Team gewesen wäre, aber er hat halt die Chance wäre höher gewesen oder sicherer gewesen, mit einem guten Rennen dann voll nach Brüssel zu fahren.
Aber du nimmst halt keinen deutschen Meistertitel mit. Das ist dann der Unterschied.
Der interessiert ihn vielleicht noch, aber ich glaube, da sind nicht viele andere Leute.
Und so ist es halt, solange die Ausscheidung für die Europameisterschaft bei einer deutschen Meisterschaft ist, in der Langstrecke werden halt die Top-Leute alle Langstrecke laufen und ja, dann hast du natürlich einfach nicht mehr die Qualität in der Mittelstrecke mit drin. Wobei die Mannschaftswertung in der Mittelstrecke tatsächlich recht spannend war, gerade hinten raus. Also Nordschwarzwald hat gewonnen vor Karlsruhe und dann hinten Platz 3, 4, 5 hatten 57 Punkte, 59 Punkte und nochmal 59 Punkte. Da hat sich Ulm die Medaille gesichert vor Euskirchen und vor den Running Gags Jungs. Da waren sie, glaube ich, auch einen Tick geknickt, dass sie es um 2 Punkte verpasst haben. Haben sich dann aber bei der Langstrecke, auch Kudos da an Fritz und auch an Niklas, die den Doppelschlag gemacht haben, auch Mannschaftsgold vor Leverkusen auf der Langstrecke gesichert. Das war dann die Belohnung, die sie sich auch verdient hatten. Bei Niklas war ganz witzig, der musste einfach zur Dopingkontrolle zwischen beiden rennen. und so viel Zeit war da jetzt auch nicht zwischen. Also A, musst du dann ja irgendwie pinkeln und hast den Druck, pinkeln zu müssen. B, trinkst du dann ja sau viel. Also nach so einer Dopingkontrolle muss ich eigentlich immer noch die nächsten 3 Stunden irgendwie dauernd auf Toilette. Weiß nicht, wie er das dann im Rennen gelöst hat auf der Langstrecke wieder, aber das war so eine ganz lustige Anekdote noch
bei Niklas. Also deutlich spannender eigentlich als die Männerrennen, fand ich das Frauenrennen, da gab es ja keinen Unterschied zwischen Langstrecke und Nicht-Langstrecke.
Und auch keinen Unterschied zwischen U23 und Frauen, was ja auch nochmal wesentlich zur Spannung beigetragen hat.
Ja, also das kann man einfach so zusammen. Ja, wahrscheinlich wird es bei den Männern ein bisschen voll, dann bei den Frauen war die W35 bis W45 ja auch noch mit dabei. Wie dem auch sei, letzten Endes hat Elena Burkhardt gewonnen, aber ich hätte es vorher auf dem Papier nicht gedacht, dass es so spannend werden würde. Da bist du vielleicht näher dran. Eva Dieterich ist ja Vereinskollegin von dir, Zweite gewesen, und dann hat er wirklich erst so in den letzten Metern den Kürzeren gezogen, und ja, Elena hatte dann letzten Endes dann doch irgendwie das bessere Stehvermögen, aber das fand ich auf jeden Fall das war auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Wie gesagt, ich hätte es auf dem Papier ein bisschen deutlicher vorhergesagt, wenn man mich gefragt hätte. Genau, und dann Lisa Tertsch, Dritte, ist die Triathletin, ne?
Ja, genau, die hat sich als Triathletin auch sehr, sehr gut verkauft, waren lange eine Dreiergruppe, und ja, war ein bisschen schwierig für mich jetzt auch vorherzusagen, weil Eva jetzt auch nicht eine störungsfreie Vorbereitung hatte, sagen wir es mal so. Wenn Eva ja top vorbereitet da an den Start gegangen wäre, dann hätte ich schon gedacht, dass es eng wird. Elena sah jetzt in Pforzheim halt gut aus, aber jetzt auch noch nicht irgendwie, auch noch nicht Topform Elena Burkhardt aus meiner Sicht. Ja, war schön zu sehen, dass Eva sich da so gut verkauft hat. Die Top 3 werden da von allem, was ich gehört habe, auch mit einem Ticket nach Brüssel belohnt. Da wird, glaube ich, keine größere Mannschaft geschickt, wenn ich es richtig gehört habe. Werden wir dann sehen. Aber ja, war ein spannendes Rennen von den drei und sicherlich um den Sieg mit das spannendste Rennen. Auch definitiv spannender als unsere Dinger. Aber die U23 hat sich auch mega stark verkauft. Da hat Lisa Merkel gewonnen vor Mia Jurenka und Annike Fortmeier als Dritte. Ist dann insgesamt Vierte, Sechste, Siebte geworden. Also haben da auch sich sehr, sehr gut behauptet. Für uns auch ganz schön. Lisa wechselt nächstes Jahr nach Tübingen. Die trainiert auch hier mit. Und Mia Jurenka studiert. Und
also jetzt auch zum Jahreswechsel, also meinst du?
Ja, okay. Genau, also Lisa für nächstes Jahr für Tübingen starten. Mia nicht, aber wohnt hier auch in der Läufer-WG in Tübingen und trainiert auch öfter mit. Deswegen war das schön zu sehen. Die haben sich gut verkauft und da bin ich auch gespannt. Die haben, glaube ich, eine recht geschlossene Mannschaft, zumindest die ersten drei. Dahinter war dann doch ein bisschen Abstand zu Jessica Keller als Vierte. Gute 30 Sekunden, aber wenn die drei sich gut platzieren, kann das auch in Brüssel, glaube ich, was werden.
Ja, ich kann da immer die internationalen, also dann die Gegner zu previewen, boah, schwierig finde ich immer noch.
Ja, ist ganz schwierig, aber ja, also ich meine, die waren jetzt auch nur, Lisa war 20 Sekunden hinter Elena und 18 hinter Eva. Sicherlich reicht es dann nicht für eine Einzelmedaille oder so, aber geschlossen als Mannschaft zu dritt kann man sicherlich mal Richtung Top 5 vielleicht schauen, wenn man dann guten Tag erwischt.
Nachwuchsrennen waren ja dann auch noch einige getrennte, männliche U20. Ich würde sagen, wir gehen die Ergebnisse einfach ganz kurz durch. Lukas Erle gewinnt, hatten wir, glaube ich, auch so vorhergesagt.
Er hat auch deutlich gewonnen, ne? Ja. Hat sich da vor Tobi Tent und Jonas Weschele abgesetzt. Tristan Kaufhold Vierter, da wird auf jeden Fall eine Mannschaft geschickt werden. Bei den Frauen war die Großfavoritin nicht da, Kira Weiß. Die hat erkältet verzichtet, und das war auch eines der spannenderen Rennen tatsächlich, weil es da auch um drei Plätze ging für Brüssel. Emily Junginger hatte schon einen aus Pforzheim, und es war eigentlich eine Vierergruppe mit Caroline Hinrichs, Franziska Drexler, Carolina Schäfer und Adia Budde. Die hat dann leider ihren Schuh verloren, Adia.
Wir haben noch darüber gesprochen.
Ja, hat ihn auch wieder anbekommen, ist auch Sechste geworden am Ende, aber war damit halt raus. Also sie hat safe 30 Sekunden oder so verloren. Das wäre sonst echt interessant gewesen, weil eine hätte da dann leider irgendwie zugucken müssen. So hat sich dann am Ende Caroline Hinrichs aus Löning durchgesetzt vor Franzi Drexler und Carolina Schäfer. Aber das wäre hart gewesen. Also die vier, wenn die es da auf der Zielgerade ausgebettelt hätte und eine hätte dann zu Hause bleiben müssen. Wobei es natürlich so auch trotzdem doof ist für Alia Budde.
Würde ich auch sagen.
Das fand ich ein spannendes Rennen. Und dann hatten wir noch die männliche U23, die wollen wir auch nicht vergessen. Da gewinnt Benjamin Dern, 2003er-Jahrgang, also erstes Jahr U23 vor Roman Freitag, den ihr noch aus Pforzheim kennt, und Theodor Schucht. Da bin ich auch mal gespannt, wie da nominiert wird. Ich bleibe dabei, ich bin immer der Meinung, es sollten überall volle Mannschaften geschickt werden. Verband ist für die Athleten da, aber ja, bei der U23 muss man auch sagen, dass das Niveau da, glaube ich, nicht super, super hoch ist, um da international ganz vorne mitzuhalten bei den Jungs. Aber schöner Sieg von Benjamin Dern. Hat da auch in der letzten Runde einen guten Antritt gemacht. Das war auch bis in die letzte Runde spannend. Und sich da, ja, super durchgekämpft.
Jo, das waren die deutschen Cross-Meisterschaften für dieses Jahr. Gibt es eigentlich schon einen Ort für die nächstjährige Austragung?
Einen Ort gibt es, glaube ich, schon, aber ich habe den nicht auswendig im Kopf. Kann ich dir so leider nicht sagen.
Ah, okay, alles klar. Was war denn sonst? War das sonst noch irgendwas los eigentlich?
Ja, Nils ist noch heute Cross gelaufen in Tilburg.
Ja, okay.
Nils Vogt, genau. Der hat sich gedacht, den Matsch tue ich mir nicht an. Ich brauche eine härtere Strecke. Bekanntermaßen ist Nils ja jetzt nicht der beste Crossläufer, aber muss es halt eigentlich ein bisschen probieren, weil da halt auch Olympiaplätze über 10.000 Meter vergeben werden. Hat sich dann für Tilburg entschieden. Ich habe es mir im Livestream angeguckt, also absolut nicht vergleichbar mit Perl. Das war eher ein Waldlauf, was da war. Also da konntest du, glaube ich, also ich wäre da, glaube ich, Sechser Spikes gelaufen.
Aber die haben dafür immer wieder so Heuballen und das geht so ganz so scharfe, kurze Wellen? Oder verwechsel ich das?
Aber dieses Jahr irgendwie nicht so. Ich dachte auch, dass da so Sandabschnitte und so wären, dass es dieser Cross war.
Ich habe noch vor Augen, wie Richard da mal gelaufen ist.
Ja, aber die sind einfach nur durch den Wald gelaufen. Also waren einmal so zwei, drei Baumstämme als Hindernis, ja. Aber, also die sind durch den Wald
geballert
gelaufen. So als Cross. Nils dann am Ende lange in der Spitzengruppe gewesen, am Ende Siebter geworden.
Bringt ihm das jetzt Punkte?
Ja, hilft ihm jetzt was?
Nee.
Ja, ich glaube nicht, dass das reicht an Punkten. Ich meine, es muss man mal gucken, aber ich glaube, Siebter ist ein bisschen zu wenig. Vor allem ist halt auch so ein bisschen die Frage, also eine perfektere Crossstrecke für Nils findest du halt eigentlich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es noch mehr
auf
harter Untergrund, gut zu laufender Untergrund sein soll. Und ja, wenn du da halt nur Siebter wirst, klar hatten die jetzt auch noch ein bisschen Trainingsrückstand. Boah, dann noch einen zweiten zu finden, wo du weiter vorne landest, ist wahrscheinlich
schwierig.
Genau, das war. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts anderes läuferisch dieses Wochenende. Ich war auch im Wintersportgame dann jetzt ein bisschen mit drin, aber aus Läufersicht nicht so viel erlebt.
Ich habe immer noch die Startliste vom Valencia-Marathon neu geladen und neu geladen. Die blieb aber immer am 17. November stehen als aktuellste Liste. Wo jetzt zum Beispiel aus deutscher Sicht leider Laura Hottenrott nicht am Start ist. Von der weiß ich aber, dass sie da eigentlich laufen wollte. Kann man jetzt halt nur hoffen, dass da vielleicht irgendwie...
Ja, kann ich dir was zu erzählen zu Laura Hottenrott? Laura Hottenrott wollte, glaube ich, dieses Wochenende eigentlich einen Marathon am Hockenheimring laufen als ihren Marathonversuch. Hat dann nämlich bei Lorenz Baum, dem deutschen Marathonmeister hier aus Tübingen, angefragt, ob er da Pace machen würde.
Okay.
Und hatte da auch schon ihre Pacemaker-Gruppe und alles zusammen.
Aber weil sie Valencia nicht reingekommen wäre, oder wie? Ja, okay, erzähl erstmal zu Ende, sorry.
Nicht, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, warum, aber das war auf jeden Fall die Idee.
Okay.
Und jedenfalls hat Hockenheim aber kein World Athletics
Label-Zertifikat.
Okay. Also die sind halt nicht weltranglistenfähig und damit auch nicht normfähig. Und jetzt ist sie, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich noch in Valencia reingekommen.
Ist doch eh besser.
Und ich weiß nicht, ob da ursprünglich irgendwas... Ich weiß nicht, ob da ursprünglich irgendwas war, dass sie nur einen normalen Startplatz in Valencia hatte, aber keinen Elite-Startplatz. Und das irgendwie einen Grund hatte. Ich weiß es nicht, aber von allem, was ich gehört habe, sieht es jetzt so aus, als würde sie auch in Valencia laufen. Genau. Also ich gehe davon aus, dass sie läuft.
Okay, cool.
Und mit ihr mit dabei aus deutscher Sicht ist Milad Kjeta.
Mhm, unter anderem.
Die ihren Olympianorm, ja, aus deutscher Sicht.
Moment, eine genau, schöne Born ist noch mit dabei.
Rabea Schöneborn ist auch noch da. Ja, stimmt. Genau, das sind die drei Deutschen und da geht es halt jetzt wirklich hardcore um die Olympia-Tickets. ihr erinnert euch nochmal ein bisschen als Rückblick: in der Pole Position steht gerade Domenica Meier, auf Platz 2 Fabian Königstein mit 2:25:48. Mhm. Und so wie der Halbmarathon in Valencia jetzt schon war von Melat, wird Melat da, glaube ich, drunter laufen. Also ich glaube schon, dass Melat 2:24, 2:23, 2:22 laufen wird. Mhm.
Das ist safe, also das stimmt. Genau. Das heißt, die 2:25:48 stehen jetzt im Moment als.
Genau, und da ist dann, ne, halt eine Laura und eine Rabea drum kämpfen, zumal Kati Steinrück dann auch noch in Osaka nachlegen wird. Mhm. Und Debbie läuft wahrscheinlich in Houston noch. Genau wie Christina Händel.
Und von Miriam Dattke, ja, also ich weiß es nicht, aber ich würde einfach noch, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie nicht nochmal irgendwo es versucht. Ich meine, sie ist ja in Frankfurt gelaufen, das war halt einfach irgendwie nicht ihr Tag. Also
wenn ich Miri wäre, würde ich, glaube ich, versuchen, mich über 10 zu qualifizieren.
Okay. Ja.
Ich glaube, Miri ist gut genug, um es über 10 zu schaffen. Hat sie ja auch schon mal gezeigt. Sie wäre, glaube ich, auch für die WM über die Weltrangliste qualifiziert gewesen, für die 10.000, statt da jetzt nochmal einen Marathon nachzujagen. Wäre mein Bauchgefühl, aber ich weiß es natürlich nicht. Aber
ja, guter Punkt, ja.
Ja, es wird sehr spannend sein zu sein, wie schnell tatsächlich Melat läuft, wie hoch die Latte da legt. Und dann geht es halt auch richtig ab bei den deutschen Jungs, weil Richard nochmal läuft, der gerade auf Platz 2 ist, als einer von zwei Leuten, die die Norm haben, aber halt immer noch befürchten muss, dass Samu Fitwi in Dubai oder Philemon Abraham, die vielleicht nochmal laufen werden, keine Ahnung.
Mit was steht Richard jetzt in der Liste?
Das unterbieten. Mit der 208.09 oder 08. Ja. Der war ja ganz knapp drunter. Und Haftom Veldai läuft halt auch noch, Valencia. Genau, und das sind halt eigentlich, also Samu in Dubai und Haftom zeitgleich in Valencia sind eigentlich noch die beiden, die Richard da verdrängen könnte. Mhm. Weil Philemon, glaube ich, wegen seiner Verletzung, der wäre sonst auch Valencia gelaufen. Also er und Johannes Moschmann haben, glaube ich, beide Valencia abgesagt, deswegen. Genau, die werden das auf jeden Fall angreifen. Und ich glaube schon, dass Richard fit ist. Der hat sich, glaube ich, gut vorbereitet und ich glaube, er will auch auf jeden Fall zeigen, dass er schneller als 208.08 kann. Ich sag 206 hoch. 206,50.
Okay. Dann kannst du mit den Vorsagen kannst gleich mal weitermachen. Startnummer 4, Kenenisa Bekele.
Steigt auf.
Okay. Und dann Startnummer 1, Joshua Cheptegei.
2:02:23.
Okay, wie soll denn das Wetter werden? Weißt du es? Hast du zufällig geschaut?
Valencia.
Ja, sagt man so. Ja, sagt man so. Ich überlege, einen Triathlon zu machen. Die haben jetzt auch einen 70.3 dort im April in Valencia.
18 Grad. Am Samstag 17 Grad, am Sonntag, sagt hier zumindest Google. 10 Uhr sind es 11 Grad, das ist perfekt.
Also du glaubst wirklich, Cheptegei läuft nur eine 2:02?
Er war sehr vorsichtig in seinen Ankündigungen. Und ich glaube nicht, dass es sich so leicht, irgendwie glaube ich noch nicht direkt, dass Cheptegei
Weltrekord läuft.
so direkt auf den Marathon hinkriegt. Also 2:02 ist ja sicherlich nicht schlecht, aber ich glaube irgendwie noch nicht ganz.
Aber weißt du was? Ich habe das oft hier, glaube ich, on air gesagt und ich dachte, wir waren da oft einer Meinung, dass wir gesagt haben, Cheptegei auf der Bahn immer so das Gefühl gehabt, der kann auch so diese Weltrekord-Pace der kann die laufen, auch ne, gerne noch 2-3 Runden weiter, aber dem fehlt also der Kick. Ne? Er hat es ja dann bewiesen, dass das schon auch irgendwie geht, hat ja auch Meisterschaftsrennen gewonnen.
Ist auch Olympiasieger über 10.000.
Genau, also es hat schon irgendwie, kann schon auch schnell laufen, kann schon auch irgendwie kicken, aber so dieses Grundgefühl, das werde ich halt nicht los und das würde jetzt schon auch eher für eine gute Straße sprechen, würde ich behaupten. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, ja.
Ja, ich meine, es ist generell halt spannend, weil es ein recht offenes Rennen ist, sage ich mal, für die Marathons, die wir bis jetzt gesehen haben. Also ich meine, Bekele kann natürlich trotzdem durchkommen, auch wenn ich es nicht glaube. Dann hast du noch Gabriel Guerrier mit einer 2:03:00. Kibi Watkandi, der halt ein schlechtes Debüt in New York gelaufen ist. Oder New York, ich glaube schon New York mit einer 2:13. Aber hat halt sau krasse Valencia-Halbmarathon-Zeiten stehen. Und dann hast du natürlich noch 5 weitere Läufer mit 2:03 oder 2:04. Das ist für mich echt nicht klar, wer es gewinnt. Und das ist auch ein bisschen die Frage.
Und dann noch 2 weitere, die mit Halbmarathons von zwischen 59, 39 und 58, 42 ihr Debüt geben.
Ja, also ich glaube halt tatsächlich, das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wenn jemand es auf 2:01:00 oder so gelaufen haben will, ist eigentlich Chepdegai der Einzige, der, glaube ich, diese Ansage machen würde. Mhm. Also ich weiß auch nicht, wer da jetzt direkt mitgehen. Ah, ist spannend. Wen wir auch noch drin haben, ist, den teaser ich einfach gar nicht an, weil ich den nicht mag. Da sage ich nichts zu. Aber ja, genau, Haftom Veldai, Richard Ringer aus deutscher Sicht auf jeden Fall.
Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
Mit am Start.
Jawohl.
Und
das Valencia.
Ja, Frauen vielleicht noch aufs Elitefeld. Sollen wir auch nochmal kurz zumindest eingehen. Gensebe Dibaba ist, glaube ich, der größte Name, den wir da sehen. Auf der Liste von den Namen her. Und dann haben wir natürlich noch einmal Ayana und die schnellste gemeldete ist Tsegaye Gemechu. Sagt mir ehrlicherweise absolut gar nichts. Hab's jetzt aber auch nicht recherchiert.
Bei den Frauen finde ich halt spannend, was für ein Tempo da gefordert wird, wie schnell unter 2:20 sozusagen die erste Gruppe laufen wird, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Melat auch bereit ist, da ein hartes Tempo mal mit anzulaufen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn die da in einer Gruppe mit losläuft, die unter 70 Minuten losrennt.
Nee, also bin ich komplett bei dir. Ich glaube, dass die safe in der 70er-Gruppe mitgehen wird, wenn nicht sogar in der 69er-Gruppe. Genau. Mein Tipp ist eher, dass die zweite Hälfte vielleicht noch ein Tick schwierig werden könnte. Aber ja, die wird da mitgehen. Aus österreichischer Sicht haben wir auch noch Julia Meier auf der Startliste zumindest, genau wie aus Schweizer Sicht Fabienne Schlumpf. Ich bin da jetzt leider gerade nicht so drin, ob die dann auch wirklich laufen, aber das gerade bei den Frauen ist das Feld auch schon sehr europäisch dann noch hinten raus. Wird spannend sein zu sehen und ich werde es auf jeden Fall am Sonntag verfolgen. Weil Valencia Marathon eigentlich echt immer Spaß macht zuzuschauen. Die haben auch eigentlich immer ganz guten Stream und also auf Richard Ringer und diesen Kampf bei den Frauen habe ich auch einfach Bock drauf. Also das ist schon auch ein Highlight. Da solltet ihr definitiv einschalten.
Könnte definitiv spannend werden, ja. Gibt es noch irgendwas, was man sich anschauen kann am Wochenende, Max?
Ja, anschauen ist wahrscheinlich schwieriger, aber es gibt das erste Indoor-Meeting, Boston University, worüber wir schon auch ein bisschen geredet haben. Hanna hat es ja auch in ihren Sprachnachrichten bzw. im Podcast erwähnt, dass da viele aus FlexDev hinfahren. Ich habe eben versucht, mir mal die Startliste durchzulesen. Ist, glaube ich, kein Deutscher drauf, der laufen wird. Zumindest keiner von den Pros. Ich habe mir die College-Athleten jetzt nicht alle so genau angeguckt.
Seid ihr verziehen.
Also Sam wird auf jeden Fall nicht laufen. Amos steht auch nicht drauf. Aaron ist, wie gesagt, hier. So von den bekannten Kandidaten. Ich bin sehr gespannt, wie schnell die 5 weggeht. Also es ist kein ganz, 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 ganz großer Name irgendwie drin, aber die Top-College-Läufer sind halt alle da, die jetzt auch bei Cross-Country überzeugt haben. Und auch einige gute Pros. Aber eigentlich kannst du das NCAA Cross-Country-Feld nehmen und stellst da halt auf eine 5 hin. Und wie schnell die wirklich laufen, wird sehr spannend sein zu sehen. Vor allem, weil es ja Michael Mjernmer dann auch danach nach Boston gehen soll. Ja, das gilt es auf jeden Fall noch ein bisschen zu beobachten. Am Wochenende, was da passiert. Und ansonsten haben wir mehr oder weniger die Ruhe vorm Sturm, vor der Cross-Europameisterschaft.
Genau, ich denke, in Europa ist das definitiv das nächste Highlight dann, wenn man von der Straße absieht mit diesem Wochenende. Naja, Max, hast du noch ganz kurze Bezugnahme zur letzten Folge? Sind bei dir ein paar Bewerbungen eingegangen eigentlich für die Position als Koch, Köchin für Hanna?
Bei mir ist keiner eingegangen. Bei mir ist nur dein Take, was das beste Ben & Jerry's Eis angeht,
ja,
auseinandergenommen worden.
Ja, also da kam was Peanut Butter Cup.
Ja. Ich bin übrigens für Cookie Dough.
Ja, also da gehe ich zum Beispiel mit dir schon mal mit. Also das ist in dieser Rangliste Cookie Dough höher, Peanut Butter Cup. Ansonsten könnten wir für Hanna vielleicht einfach noch könnten wir einfach einen Reiskocher vielleicht mal jetzt bei in der Cyber Week oder Black Friday noch Black Friday Week schießen.
Cyber Monday schießen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie noch ein kleines Präsent drüber schicken können. Wobei die, glaube ich, auch ja nur noch eine Woche da ist.
Ja, kann man direkt in ihre Wohnung reinstellen. Also ich habe sie irgendwie seit den...
Ah, hier.
Genau, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Thema ist, wo wir uns vielleicht, dass wir selber in die Hand nehmen müssen, auch für die Tübinger.
Da müssen wir uns als Podcast vielleicht nochmal
zusammensetzen. Stark machen dafür.
Ja, vielleicht das auch noch als Info für alle, die zuhören. Wir nehmen gerade am Sonntag auf. Also falls jetzt die Woche schon die Nominierung für die Cross-EM rauskommen, irgendwie Montag, Dienstag, die hatten wir jetzt noch nicht hier parat. Und falls auch irgendwelche anderen News auftauchen bis zum Wochenende und ihr hört jetzt am Freitag oder am Samstag vor
dann Valencia, seid ihr verdammt spät dran.
Schon,
dann nee. Dann shame on you.
Verdammt genau. Spät dran. genau, und eine Sache, die wir vielleicht in dem Zusammenhang auch noch sagen können, ist ja auch ein bisschen intern auslaufen Podcast. Ihr habt es jetzt ja in der Vorschau gehört, Alina Reh wird nicht den Valencia-Marathon laufen, sonst hätten wir das schon gepreviewt. Der Plan ist, dass übernächste Woche, also ja, ich glaube so irgendwie um den 3., 4., 5. Dezember Alina hier mal nach Tübingen kommt und dann werden Alina und ich auch was aufnehmen und dann wird es auch ein Update von Alina geben, weil wir da ja relativ viele Fragen zu bekommen haben, auch auf Social Media, berechtigterweise auch. Die hat sich, wie gesagt, ein bisschen rausgenommen, das gilt es, glaube ich, zu respektieren, aber da werdet ihr ja wahrscheinlich dann kommende Folge auch ein Update kriegen.
Gibt's ein Update.
Wie es um Alina steht.
Sehr gut. In diesem Sinne würde ich mal sagen, das Auslaufen war ausführlich. Mein Cooldown. Ich bin, Kreislauf ist im Keller jetzt. Das ist gut. Ich kann direkt auf die Couch.
Dann auf die Couch. Ben und Jerry.
Eis ist leider leer. Alles schon aufgefressen.
Ja, ist natürlich ungeschickt eingekauft.
Ja, du hast recht. Ich habe doch noch anders gebrandetes Schokoeis und so. Ich finde was. Okay. Yo, Max. Dann,
du wirst es hinkriegen.
So nämlich. Bis dann. Tschüss.
Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.